Herzlich willkommen zur Predigtreihe Follow. Ist auch mal ein neues Gefühl, wenn man hier nach vorne geht und weiß, dass ihr das Thema alle schon ziemlich gut kennt. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht diese Woche. Habt euch Zeit genommen, den Leseplan zu lesen. Also, ich freue mich auf diese Wochen, wo wir als ganze Gemeinde jeden Tag uns mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und ich hoffe, da war diese Woche schon für euch auch was dabei, was euer Herz angerührt hat, wo ihr ja so ein Wow-Erlebnis hattet. Und ja, ich hoffe, ihr habt schon Segen dabei erlebt. Heute möchte ich einiges wiederholen davon, was wir diese Woche gelesen haben, was mir wichtig geworden ist. Follow Jesus. Erinnerst du dich noch an den Anfang deiner Beziehung mit Jesus, an deine Bekehrung? Was war der Auslöser, als du diesen Schritt damals gemacht hast? Waren das gute Vorbilder, deine Familie, deine Eltern vielleicht, die dir gesagt haben, dass das wichtig und lebensentscheidend ist? Oder war es vielleicht rein die Angst davor, irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, einfach nicht dabei zu sein? Hattest du vielleicht ja so eine innere Not über Sünden, die dich belastet haben, und du wolltest einfach nur Heilung und Vergebung erleben? Oder warst du vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung und Jesus hat dein Herz so sehr berührt, dass du einfach gespürt hast, du möchtest ihm dein Leben übergeben, du möchtest mit ihm unterwegs sein? Bei mir war es als 7-Jähriger hauptsächlich die Angst. Die Angst, dass meine Eltern und die älteren Geschwister auf einmal weg sind und ich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, lost zurückbleibe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Und wahrscheinlich war das bei uns allen auch ein bisschen unterschiedlich. Auch wie lange das schon her war. Wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon die Entscheidung getroffen hast. Aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann gab es jedenfalls einen Punkt in deinem Leben, wo du Jesus deine Schuld bekannt hast, wo du ihm dafür gedankt hast, dass er auch für dich am Kreuz gestorben ist. Wenn du das noch nicht getan hast, dann lädt dich Jesus heute ein, diese Entscheidung für ihn zu treffen, um auch diese Gewissheit haben zu können, einmal bei ihm im Himmel zu sein. Das hat er versprochen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist ja eigentlich die wichtigste Botschaft der Bibel. Die steht in Johannes 3, Vers 16. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Schieb das nicht auf. Jetzt an alle, die das schon gemacht haben, die diese Entscheidung getroffen haben für Jesus, bei denen das schon mehr oder weniger lange her ist. Weißt du noch, was du Jesus ungefähr gesagt hast, als du dich bekehrt hast? Ging das da nur um Schuld, Vergebung, ewiges Leben? Oder hast du auch Jesus dein Leben übergeben? Bekehrung heißt ja Kehrtwende, Umkehr, Sinneswandel. Ich möchte dich und auch mich ganz herausfordernd heute fragen, ging es dir bei deiner Bekehrung rein um das Geschenk des ewigen Lebens? Oder hast du Jesus dabei auch versprochen, ihm zu folgen? Hast du Jesus nur als Retter angenommen oder hast du ihm auch erlaubt, Herr, das heißt Bestimmer über dein Leben zu werden? Stand so groß bei deiner Bekehrung Platz im Himmel fettgedruckt vor Augen oder hast du das mit dem Herrn vielleicht so als Kleingedrucktes mehr oder weniger abgenickt, weil dir vielleicht jemand gesagt hat, das gehört dazu, und im Stillen gehofft, dass sich das hoffentlich nicht zu sehr einschränken wird im Leben? Sei mal ganz ehrlich, zu dir selbst. Wisst ihr was? Bei mir war das so, ganz ehrlich. Bei mir war das so, dass ich mich bekehrt habe, um dabei zu sein und gehofft habe, dass sich sonst möglichst wenig bis gar nichts ändert. Und vor allem, dass ich mich nicht ändern muss. Ich habe, ja vielleicht noch nicht so direkt als 7-Jähriger, aber in den Jahren danach eher nach so einer Liste gelebt. Was macht man als Christ, was macht man nicht, was darf man nicht? Ja, und diese Liste, die war natürlich sehr stark geprägt von meinem Umfeld, von der Gemeinde, in die ich damals ging, von meinen Eltern, von meinen Freunden, aber eher wenig dadurch, dass ich selber das verstanden hätte, in der Bibel gelesen oder das herausgefunden hätte, wie Jesus wirklich ist und wie er mich sieht. Meine Vorstellung, die war auch geprägt durch Lieder wie »Pass auf, kleines Auge, was du siehst«, »Pass auf, kleine Hand, was du tust«, »Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich«, »Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst«. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Kino war, so mit 15 oder 16, wir haben Casablanca geguckt. Und ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen. So manches war okay, aber Kino, das kam in meiner Welt bis dahin nicht vor. Ansonsten hatte ich auch wegen so ein paar anderer Sachen immer wieder mal ein schlechtes Gewissen, aber ich wollte mich möglichst wenig verändern müssen. Weil für mich so innerlich abgespeichert war, Jesus wirklich nachfolgen, das ist gleich weniger Spaß, weniger Selbstbestimmung. Und in gewisser Weise, ganz ehrlich, merke ich, das ist oft auch heute noch bei mir so. Und deshalb, wirklich genau deshalb, finde ich und finden wir das so wichtig, dass wir dieses Thema Jüngerschaft, was ja bedeutet, Jesus folgen, ihn Herr und Bestimmer sein lassen in meinem Leben, dass wir dieses Thema immer wieder hervorholen, um Schritte zu gehen, um verändert zu werden. Gerettet zu werden, das kostet nichts. Aber ich möchte nicht verschweigen, Jesus nachzufolgen, ja, das kostet etwas. Das kostet meine Selbstbestimmung, mein Herz. Aber Jesus ist gekommen, um uns ein erfülltes Leben zu geben. Nicht erst im Himmel, sondern im Hier und Jetzt. Dieser Bibelvers, der ist mir vor einigen Jahren ins Herz gerutscht, bei einem EE-Kurs, und ich möchte ihn immer und immer wieder ins Bewusstsein holen. Wir lesen diesen Leseplan als Kleingruppe in der Bibel-App zusammen, und die Barbara schrieb am Montag als Kommentar dazu: Ein Leben in ganzer Fülle, das ist die Frucht eines Lebens, in dem Jesus Herr, Inhaber, Anführer, Wegweiser und Ratgeber ist, von der Lebensübergabe zum Überfluss. Und in der Andacht stand, wenn wir ihn, also Jesus, nicht nur als Retter annehmen, sondern ihn auch Herr über alle Lebensbereiche, zum Beispiel Ehe, Geld, Arbeit, Beziehungen, und so weiter sein lassen, können wir das erfüllte Leben erfahren, das er uns verspricht. Ich freue mich darauf, dass wir in den nächsten Wochen über diese verschiedenen Lebensbereiche noch mehr Konkretes lesen und auch in den Predigten hören werden und uns ja hoffentlich dabei herausfordern lassen. Unser großes Anliegen ist es immer wieder mit diesen Themen, wo es um Jüngerschaft geht, dass wir uns über diese grundlegenden Wahrheiten der Bibel ganz tief bewusst werden und bewusst bleiben, dass wir sie verinnerlichen. Ja, dass wir verinnerlichen, dass wir von Gott unendlich geliebt sind, dass wir nichts, aber auch gar nichts tun können, dass uns Gott mehr liebt und auch nichts, dass er uns weniger liebt. Dazu dieser Bibelvers aus Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass Gott wir geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Eine ebenso grundlegende Wahrheit und Botschaft der Bibel ist, dass wir zu unserer Rettung, zu unserem Platz im Himmel nichts, auch gar nichts dazu tun können. Das steht in Epheser 2, Vers 8 und 9. Ja, dass wir diesen Platz in seinem Reich nicht verdienen können und auch nicht verdienen brauchen. Alles reine Gnade. Ein Geschenk. Jesus hat uns gerettet von der Macht der Sünde. Und Paulus sagt, wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind die Gerechten Gottes. Und eine ebenso grundlegende Wahrheit ist, dass alles, alles, was wir ihm geben, im Sinne von ihm zur Verfügung stellen, dass das vielfältig wieder zu uns zurückkommen wird. Und das steht in Lukas 6, Vers 38, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Gott lässt sich nichts schenken. Er braucht auch gar nichts. Aber er möchte unser Herz. Das hatte Lennart und auch Alexander letzten Sonntag auch erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die letzte Predigt von Dirk Winterhoff erinnert. Da ging es auch um das Herz. Gib mir meinen Sohn oder meine Tochter dein Herz. Gott möchte wahre und freiwillige Nachfolger und Anbeter. Er möchte unser Herz. Damit ist gemeint, dass wir nicht aus Pflichtgefühl anhand einer hoffentlich möglichst kurzen Liste, sondern aus Vertrauen heraus Herr sein lassen. Als wir letztens, ich hatte euch davon erzählt, dass wir in unserer Kleingruppe einen Gabentest gemacht haben und da war auch jemand dabei, der nicht mitmachen wollte. Und der sagte sinngemäß, ich will das gar nicht so ganz genau wissen, nachher muss ich mich ja noch irgendwie verändern. Und jemand anders meinte auch, dass ihm das irgendwie Druck macht. Wir sind da, glaube ich, ganz gut drüber ins Gespräch gekommen. Sandra, die sprach dann von diesem Drei-Zonen-Modell, das kommt aus der Psychologie. Da gibt es einmal die Komfortzone, ja, das ist da, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher fühlen, da, wo wir normalerweise sind, ja, in unserer Bubble. Dann gibt es die Lernzone, das ist da, wo wir herausgefordert werden oder wo wir etwas tun, um ein Ziel zu erreichen. Und dann gibt es auch noch die Panikzone. Das ist da, wo wir uns gelähmt fühlen, handlungsunfähig, da, wo wir meinen, die Kontrolle zu verlieren. Und erst, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, das bedeutet, wenn wir Kontrolle abgeben, wenn wir Herausforderungen annehmen, wenn wir wie Petrus den Fuß aus dem sicheren Boot heraus aufs Wasser setzen, dann werden wir lernen, dann werden wir uns entwickeln. Wir werden vielleicht auch mal absaufen, aber da wird eine Hand sein, die uns herauszieht. Wenn wir das auf unser Leben mit Jesus anwenden, werden wir erleben, wie seine Kraft sichtbar wird und wir werden mehr und mehr verändert. Wir werden Vertrauen gewinnen, wir werden verändert in sein Bild. Wir möchten uns mit dieser Predigtreihe gegenseitig ermutigen und herausfordern, unsere Komfortzone zu verlassen. Das brauchen wir. Alle, immer wieder. Wir wollen uns doch entwickeln und dieses überfließende Leben erleben und daraus auch schöpfen, oder? Damit sind übrigens nicht jetzt gute äußere Umstände gemeint. Das hat David zum Beispiel auch erlebt. Ja? Er schreibt, mir wird nichts mangeln, mein Becher fließt über. Und das trotz widrigster Umstände. Oder wenn wir an den singenden Paulus im Gefängnis denken. Ja, das kann übrigens auch so ein Hinderungsgrund sein. Das muss ich von mir selber sagen. Die Sorge, wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle, dass ich irgendwie Schlimmes durchleben muss oder dass ich geprüft werde und deswegen ja am besten doch nicht groß aus der Deckung kommen, nicht groß auffallen. Ja, wenn ich so lebe, dann werde ich aber auch das erfüllte Leben nicht oder nur in Bruchteilen erleben. Ich werde ein Christ bleiben, der irgendwie auf der Stelle tritt. Kennen wir das? Dazu fiel mir die Beschreibung von Christen aus Hebräer 5 ein, ab Vers 11. Da steht, eigentlich müsstet ihr schon längst in der Lage sein, selbst in der Lage sein, andere zu lehren. Stattdessen muss euch, was das Wort Gottes anbelangt, noch jemand die Grundbegriffe beibringen. Ihr braucht tatsächlich immer noch Milch anstelle von fester Nahrung. Kinder, die noch mit Milch gefüttert werden, können einfach noch nicht richtig reden und verstehen. Darum nennt man sie unmündig. Wenn jedoch jemand erwachsen ist, dann nimmt er normalerweise feste Nahrung zu sich und kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Okay, hier ging es um die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, aber ich denke, wir können das auch auf unser Thema anwenden. Dieser Text, der hat in meiner Übersetzung Willkommen daheim die Überschrift, wenn Erwachsene immer noch Babybrei löffeln. Ich möchte ganz bestimmt kein Urteil über irgendjemand sprechen, der noch Milch trinkt oder schon feste Nahrung zu sich nimmt. Das kann ich höchstens über mich selbst. Aber ich möchte dich und mich herausfordern, Schritte zu gehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gegenseitig anspornen, Jesus zu erlauben, in unserem Leben Herr zu sein. Der Heilige Geist will uns dabei den nötigen Rückenwind geben. So wie das Max Lucado in dem Buch Kraft von oben nennt, das Buch, was Karl Otto uns vor kurzem empfohlen hat. Bist du bereit, Jesus in deinem Leben nicht nur Retter, sondern auch Herr sein zu lassen? Ja, am Mittwoch haben wir in dem Leseplan über uns mit der Taufe beschäftigt. Das möchte ich jetzt überspringen aus Zeitgründen. Nur so viel dazu. Wenn du für Jesus die Entscheidung getroffen hast, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast und ihn als Herrn und Retter angenommen hast, dann bezeugt das auch öffentlich dadurch, indem du dich taufen lässt. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann herzliche Einladung, bekenne das öffentlich auch durch deine Taufe, dann wird auch dadurch Kraft in dein Leben kommen, wenn du das bezeugt hast. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne, wenn das als nächstes bei dir dran sein sollte. Donnerstag ging es um Liebe in dem Leseplan. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht zugrunde geht. Johannes 3, Vers 16. Diesen Vers hatten wir eben schon mal. Und noch ein weiterer Vers aus Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Jesus hat uns und liebt uns unendlich. Er will uns Gutes. Dallas Willard, ein amerikanischer Autor und Bibellehrer, der hat mal eine Definition für diese Liebe gefunden, die lautet: Zuwendung zu anderen zu ihren Gunsten. Diese Liebe ist das Zentrum von dem, wie Jesus lebte und was er lehrte. Die Art, wie er Menschen begegnete, erwies sich immer zu ihren Gunsten. Er hat uns das Prinzip vorgelebt: Geben ist seliger als Nehmen. Und Jesus sprach in Johannes 14 davon, was es bedeutet, ihn zu lieben. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Soweit Dallas Willard. Ja, Jesus möchte, dass wir uns nach seinem Wort richten. In seinem Wort sagt er uns, dass er Herr sein möchte in unserem Leben. Und was mich in dem Leseplan ganz besonders am Donnerstag berührt hat, war auch diese Aussage hier. Egal, worum er uns bittet, er tut das aus dem Wunsch heraus, dass wir aufblühen sollen und unser Leben zur vollen Entfaltung kommt. Wenn er uns bittet, etwas für ihn zu tun, dann, weil er weiß, dass wir davon profitieren, wenn wir es tun. So ist Jesus. Es geht ihm nicht um sich. Ja, etwas für ihn zu tun, das ist die Antwort eines reifer gewordenen Christen auf das, was er für uns getan hat. Und nicht irgendein Versuch, ihn dadurch dazu zu bewegen, wieder irgendwas für uns zu tun. Ja, wie es in 1. Johannes 3, Vers 16 steht, lasst uns ihm unsere Liebe zeigen, weil er uns zuerst geliebt hat. Gehorsam. Kinder lehrt man Gehorsam. Es ist wichtig, dass Kinder das lernen. Wir sollten uns immer bemühen, ihnen alles zu erklären, was wir tun. Und ja, aber weil sie vieles noch nicht verstehen oder absehen können, deshalb ist es auch wichtig, dass sie gehorsam lernen. Ja, wenn ein kleines Kind zum Beispiel auf der anderen Straßenseite steht und auf dich zurennen will und da kommt ein Auto angebraust, dann willst du, dass es einfach gehorsam stehen bleibt. Dann bleibt dir gar keine Zeit für große Erklärungen. Hoffentlich vertraut dir dein Kind, dass du ihnen was Gutes willst. Ja, wir geben unseren Kindern ja auch vielleicht schon mal Aufgaben und hoffen, dass sie dabei was lernen. Aber auch wenn sie keine Lust dazu haben, ist es wichtig, dass sie gehorsam sind und das trotzdem tun. Und je mehr sie das tun, desto mehr merken sie plötzlich, wenn wir ihnen gescheite Aufgaben gegeben haben, dass sie was können, dass sie selbstständiger sind, dass sie davon profitiert haben, dass sie es einfach gemacht haben. Ja, dass sie aufblühen. Und das macht sie auch selbstbewusster und zufriedener. Wir haben diese Woche von Maria gelesen. Eine Frau, die ihr Leben im Gehorsam und mit Leidenschaft Gott zur Verfügung gestellt hat. Ihre Antwort zu dem Engel war ein Ja. Ja, ich mache das. Ich bin bereit dazu. Und dann steht da, durch ihren Gehorsam kam das eine Leben in die Welt hinein, durch das jedes menschliche Leben wiederhergestellt werden und zu seiner ursprünglichen Bestimmung kommen kann. Wow. Durch den Gehorsam dieser einen Frau. Als Jesus mit dieser Frau, mit seiner Mutter, später auf der Hochzeit in Kana eingeladen ist, da geschieht dieses Wunder, dass Jesus Wasser zu Wein macht. Er gibt eine Anweisung. Maria sagte den Küchendienern, was immer er sagt, das tut, seid ihm gehorsam. Ohne Maria und ohne den Gehorsam der Küchenleute, da hätte es dieses Wunder vermutlich nicht gegeben. Was hat das wohl mit denen gemacht? Mit denen, die diese riesen Krüge voll gemacht haben mit Wasser. Was hat das wohl mit denen gemacht, das zu erleben? Wow. Jesus sucht Nachfolger, damit durch Gottes wundervolle Kraft, die Probleme lösen kann, ja, dass die zum Tragen kommt. Als Jesus das Wunder tat und 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen satt machte, da brauchte es auch den Nachfolger, den Jungen, der ihm brachte, was er hatte. Und die Jünger, die es voll Glauben zu denen brachten, die es brauchten, die Hunger hatten. Die Vermehrung von Brot und Fisch, die ereignete sich in ihren Händen, nicht in seinen. Wenn ich mir das so bewusst mache, dann läuft es mir ja so heiß den Rücken runter, zu sehen, was Jesus macht, wenn Menschen ihm folgen, wie Jesus ist. Und gibt es nicht auch in unserem Leben, in unserem Umfeld, Sachen, die nicht so laufen, wie sie sollten? Und Jesus möchte nicht nur Zuschauer sein, wenn was schief läuft. Er ist immer bereit zu handeln. Er sucht ja durch den Heiligen Geist, durch den Rückenwind in uns nach Gelegenheiten, um Gottes Kraft in Situationen reinzubringen, damit Dinge wieder in Ordnung kommen. Bist du bereit, ihn Herr in deinem Leben sein zu lassen? Darf er in dein Leben sprechen? Darf er da regieren? Nochmal eine kurze Wiederholung. Wir haben Jesus irgendwann als unseren Retter angenommen, der stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz bestraft wurde. Wir haben den Platz im Himmel safe. Wir haben das wahrscheinlich auch mit der Taufe öffentlich bezeugt und sind uns bewusst, dass wir eine neue Identität haben. Und jetzt möchte dieser Jesus mehr von uns. Er möchte in unser Leben kommen als Herr. Aber nicht, weil er irgendwas braucht, sondern weil er möchte, dass wir dabei aufblühen und seine Kraft weitertragen. Das ist so, als wenn ich im Auto, wo ich immer selber am Steuer sitze, wenn ich da auf den Beifahrersitz rüberrutsche und ihn ans Lenkrad lasse. Dazu gehört erstmal Gehorsam. Und auch immer wieder gehört dazu Gehorsam. Aber je besser wir Jesus kennenlernen und erleben, dass er in eine gute Richtung steuert, desto mehr Vertrauen bekommen wir und desto weniger gucken wir dann selbst auf die Straße. Ja, in dem Beispiel aus Matthäus 11, Vers 29 bis 30, da lädt Jesus uns ein, sein Joch auf uns zu nehmen. Da steht, ich lese, zitiere hier auch die englische Message-Übersetzung aus dem Bibelleseplan. Da steht, lebt mit mir und arbeitet mit mir. Seht zu, wie ich es mache. Erlernt den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich bürde euch nichts Schweres und Unpassendes auf. Leistet mir Gesellschaft und ihr werdet lernen zu leben. Frei und leicht. In unserer Übersetzung, also hier in der Hoffnung für alle, da steht in Vers 30, denn das Joch, das ich auflege, das drückt nicht. Die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. In ein Joch, da wurden zwei Ochsen gespannt, um einen Acker zu pflügen. Meistens ein erfahrener und ein noch unerfahrener Ochse. Der Unerfahrene lernte dann von dem anderen, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, im Rhythmus die Spur zu halten. Ja, er lernte praktisch Teamwork. Und das bietet Jesus uns auch an. So eine Mentorbeziehung. Zu ihm zuerst einfach Folge leisten und dann nach und nach merken, was dabei rauskommt, wenn er seine Kraft da reinlegt. Er möchte uns seine Sicht, seine Lebensweise weitergeben. Die Art und Weise, wie er denkt, redet und handelt, die soll uns einfach ermutigen, auch so zu leben. Mit ihm unterwegs sein. Um dann irgendwann auch selber wieder Mentoren zu werden, in dem Sinne, ja, dass wir andere zu Jesus bringen und wie Jesus dann sagt, sie alles zu lehren, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Jesus Herr sein lassen, das kann auch so ein Wechselspiel sein zwischen Gehorsam und vertrautem Kennen. Immer wieder wird es auch Situationen geben, die wir nicht verstehen, wo wir auch Gott nicht verstehen. Wo dann auch wieder Gehorsam gefragt und Vertrauen gefragt ist. Und wo wir merken, dass Jesus nachzufolgen was kostet. In Matthäus 16, Vers 24, da sagt Jesus übrigens, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Aber je mehr wir ihn kennen, desto mehr werden wir auch verinnerlichen, dass er es gut mit uns meint. Ich komme zum letzten Punkt. In Christus leben. Jesus sagt, dass die, die ihn lieben, ihm nachfolgen und seine Gebote halten. Seine Gebote zu halten ist aber nicht das Gleiche, wie das Gesetz zu halten. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir bestimmte Regeln einhalten, aber wenn wir gerettet sind, sollen wir in diesen Lebensstil reinwachsen, den Gott sich für uns ausgedacht hat und den Jesus uns vorgelebt hat. Und durch den Heiligen Geist werden wir fähig, da bekommen wir Rückenwind. Ich finde die Beschreibung super, seinen Wegen zu folgen. Jesus Herr sein zu lassen, das bedeutet, ihm den ersten Platz einzuräumen. Ihn Herr sein zu lassen, das hat was mit Hingabe zu tun. Sein Kreuz aufnehmen. Nachfolge bedeutet Opfer. Und diesen Preis, den hat Jesus nie verheimlicht. Aber nochmal, das Ziel dabei ist, dass sein Plan zur Ausführung kommt und sein Plan ist, dass wir aufblühen. Dass Menschen geholfen wird, dass seine Kraft sichtbar wird, dass Heilung passiert. Das klingt so paradox, wie diese beiden Bilder hier scheinen. Ja, hier Kreuz aufnehmen und dann das erfüllte Leben. Bist du? Bin ich dazu bereit? Ich weiß nicht, ob du regelmäßig Sport machst. Ist Sport für dich was, was du gerne machst? Oder brauchst du dazu Disziplin? Manche, die gehen ja ins Fitnessstudio und die monatliche Beitragsgebühr, die hilft ihnen dabei, die nötige Disziplin aufzubringen, da regelmäßig hinzugehen. Ich war letztens beim Physiotherapeuten und der hat mir Übungen für zu Hause mitgegeben. Da ist leider nicht viel draus geworden. Ich weiß, dass es so gut und wichtig ist. Aktuell kommt sogar bei Abus einmal in der Woche eine Physiotherapeutin bei uns in die Abteilung, in unser Team und macht 15 Minuten Übungen mit uns. Das ist super und das tut gut. Und wir haben die Aufgabe, jeden Tag 2 von den Übungen beizubehalten, bis zum nächsten Termin. Und ich habe jetzt für meine Kollegen die Übungen ausgedruckt. So ein Blatt mit den Bildern und die kann sich jetzt jeder ins Büro hängen als Erinnerung. Jesus in unserem Leben Herr sein zu lassen, das braucht außer einer Entscheidung auch regelmäßige Übung. Zuerst natürlich die regelmäßige Übung, dafür zu beten. Und dazu gehört auch Disziplin. Wir wissen, dass es gut ist, trotzdem machen wir oft so unser Ding. Ich würde sagen, Jesus Herr sein zu lassen, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber es wäre doch gut und normal, wenn wir uns da weiterentwickeln und auch Fortschritte machen. Dass wir von Milch zur festen Nahrung kommen, dass wir von Konsumenten zu Mitarbeitern, zu Multiplikatoren werden. In Römer 6, Vers 4 steht, unser Leben ist neu geworden. Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Oder wie das in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, wir sind eine neue Schöpfung geworden, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir sind nicht nur gerecht gesprochen, wir sind auch wiederhergestellt, perfekt gemacht. Wir brauchen nicht mit Minderwertigkeits- oder Schuldgefühlen rumzulaufen. Wir haben Gottes volle Gunst. Ich möchte das nochmal wiederholen. Wir haben Gottes volle Gunst. Entsprechend unserer neuen Identität zu leben, das bedeutet, dass wir aufrecht gehen können. Nicht mit Arroganz, sondern mit Demut. Ja, so wie das in einem Lied von Chuck Schirra heißt. Come before the throne with confidence. Come with boldness, come with confidence. Your head held high, your heart bowed down. Komm mutig vor den Thron im Vertrauen, mit erhobenem Haupt, mit demütigem Herz. Paulus fordert uns heraus, ein Leben zu führen, das dieser Berufung würdig ist. Epheser 4, Vers 1. Und alles dran zu setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Philipper 2, Vers 12. Lasst uns Jesus neu in unser Leben einladen, Herr zu sein, zu regieren. Lasst uns dazu uns doch gegenseitig Mut machen. Ich habe noch eine Aufgabe. Lade in der kommenden Woche Jesus jeden Morgen im Gebet ein, Herr in deinem Leben zu sein. Häng dir einen Zettel irgendwo hin, dass du dich daran erinnerst, dass du das tun willst. Ich habe leider es nicht mehr geschafft, ein Gebet für jeden auszudrucken, aber ich schicke das nachher nach dem Gottesdienst, schicke ich das per E-Mail an den Gemeindeverteiler. Könnt ihr euch ausdrucken und irgendwo hinhängen, dass ihr es seht. Mein Freund Wolfram, der sagt immer, lass uns einfach entspannt mit Gott unterwegs sein. Unterwegs im ganz normalen Alltag. Ihn einladen und erlauben, mit dabei zu sein. Wir müssen erstmal gar nicht die besonderen Aktionen machen oder uns unter Druck setzen. Also Druck, das ist hoffentlich keine Botschaft, die heute rübergekommen ist. Ihnen Herr sein zu lassen, das äußert sich nicht zuerst in Aktivität, sondern in meinem Herzen. Wenn Jesus da drin den ersten Platz hat, dann wird da Segen und dann wird da was Gutes draus entstehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute neue Woche, in der Jesus Herr ist, in der er Herr sein darf, in der er unser Leben sprechen darf. Und ich freue mich auf den nächsten Bibelleseplan mit euch. Gottes Segen, danke für eure Aufmerksamkeit.